Ich sag nur das. Also in diesen 2 Jahren, als ich unterwegs war, habe ich wahrscheinlich viel mehr gelernt als 9-to-5 in 10 Jahren. Mhm. Weil diese Ereignisse, einfach diese Flut an Experience, ja, ist einfach zu groß. Und ich denke, man entwickelt sich auch sehr, ist schnell auch weiter.
Ja. Wie alt warst du, wenn ich fragen darf?
Oh, ich muss kurz überlegen. Ich denke, so 30, 31, genau.
That's me.
Ja, yeah, okay. Genau. Nee, aber das
ist klar.
Bevor die Kids kommen, bevor das Ganze anfängt, sage ich dir, weil danach, forget it, das ist super schwer.
What's it like to be a woman?
Hallo und schön, dass du in den Podcast Femcraft eingeschaltet hast. Hier geht es um den Weg von Frauen und besonders BWOG, die etwas zu erzählen haben und mit euch ihre Geschichte teilen möchten. Hallo und willkommen back zu Femcraft Podcast. Heute haben wir eine Gästin dabei, die Elnura. Welcome.
Schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ich finde es mega, dass du da bist. Ich habe dich ja sozusagen über LinkedIn empfohlen bekommen von Güschert von Two Hearts und ich finde es Hammer, was ihr macht. Wir werden auf jeden Fall noch drauf eingehen, was ihr genau macht und was Two Hearts ist. Aber erstmal wollen wir dich von der anderen Seite kennenlernen. Deswegen spielen wir unser Fragenspiel. Du darfst dir eine Zahl von 1 bis 26 aussuchen und dann habe ich hier mein Handy mit den ganzen Fragen. Und liest sie dir dann vor, dann können wir die beide beantworten.
Super. 25.
Wie wäre eine Welt nur mit einem Geschlecht?
Welches Geschlecht ist die Frage?
Musst du dir aussuchen.
Ja, ich glaube ja an Yin und Yang, deswegen die Welt wäre nicht so schön, denke ich.
Nee.
Ja, ich denke, wir brauchen beides. Ja. Schwarz-Weiß.
Ja.
Male, Female. Genau. Nacht und Tag. Ich denke, ohne Dunkelheit sehen wir auch nicht das Licht. Von daher brauchen wir beides.
Und wie wäre, stell mal vor, es wären nur Frauen, wenn wir jetzt nur von uns hätten. Was denkst du, wie die Welt dann wäre?
Das ist natürlich eine andere Frage. das denke ich mir auch sehr oft, dass es tatsächlich anders wäre in vielen verschiedenen Aspekten. Politik, Gesellschaft, Essen. Und ich denke, das wäre, also ich persönlich denke, es gäbe vielleicht Kriege, aber nicht so viele, weil wir einfach anders ticken. Wir sind ja auch sehr harmoniebedürftig.
Ja.
Und wir wären wahrscheinlich auch sehr näher mit Themen, zum Beispiel Wellness oder Bewusstsein, Körper, so eher enger verbunden, habe ich das Gefühl. Und the world would be a safer place.
Ja. Yeah. Safe, bin ich auch voll da. Ich frage mich nur, ob wir uns so entwickelt hätten, wie wir jetzt sind, wenn wir nur Frauen gewesen wären. Weißt du?
Ja.
Ob man überleben kann nur mit Empathie und Love und Achtung und weißt du, so ein bisschen alles, was so female oder weibliche, das kann man ja auch alles nicht mehr so bezeichnen, aber so eher so mutterschaftliche Gefühle, sage ich jetzt mal, zueinander hat.
Auf jeden Fall.
Ob das dann überhaupt so wäre oder wie du sagst, ob wir trotzdem Kriege machen, weil es gibt ja manchmal Auseinandersetzungen, die kann man irgendwie anscheinend nicht anders klären. So,
ja,
ne?
Genau. Also ich denke, alles, was du gerade aufgezählt hast, das sind ja alles, was einen nährt, also nourishing. Ja. Und ich denke, man kann nicht genug davon haben. Mm. Also das ist nur positiv. Aber Auseinandersetzungen gibt es ja überall. Also ich denke, wir können die Konflikte nicht vermeiden, aber das heißt nicht, man muss sofort
Krieg führen,
ganz produzieren und dieses sehr aggressive sozusagen damit sofort anzufangen. Also safe ist das Wort, was irgendwie mir sofort in den Kopf kam und ist eher so in Einklang mit der Natur.
Ja.
Dieses nicht so zerstörerisch und ich denke safe ist tatsächlich das Wort. Das ist sehr, sehr stark.
Werden wir wahrscheinlich nie erfahren.
Ja, aber eine super Frage. Also ich überlege sehr oft auch, wie. Und wir haben ja sehr viele Frauen, die auch in Politik, in Wissenschaft super stark sind. Ja. Mhm. Und ich denke, die hatten einfach die Möglichkeit damals einfach nicht, sich weiterzuentwickeln und viele Follower zu haben, die diese Rollenmodelle schauen und I wanna be like her. Ja. Und das waren einfach ganz andere Zeiten.
Voll. Genau. Ich glaube, ich meine, am Ende, die mussten sich ja auch anpassen. Ne? Die haben wahrscheinlich auch eher so die Charaktereigenschaften eines ego-fokussierten und testosteron-geförderten Typen angeeignet, um überhaupt in diesen Kreisen zu existieren und wahrgenommen zu werden. Also ich rede von älteren Generationen jetzt. Ich glaube, jetzt öffnet sich das immer mehr, aber ich finde, es gibt immer noch viele Business, wo man erst respektiert wird, wenn du diese männlichen Attitüde, Eigenschaften an den Tisch bringst, so.
Auf jeden Fall. So. Und guck mal, wie lange es gedauert hat. Also ich bin froh, dass ich jetzt in dieser Zeit lebe, weil es ist freier und es bewegt sich auch sehr viel. Mhm. Und es hat sogar, also trotzdem sehr lange gedauert, bis überhaupt die Frauen, ich weiß nicht, welches Jahr das war, bis die Frauen ein Bankkonto eröffnen konnten oder wählen durften. Und genau, das ist nicht so lange her. Ja. Und von daher, also die Zeiten sind auf jeden Fall besser geworden, aber damals gegen den Strom zu gehen, das war unheimlich schwer. Und wir haben ja ein paar Beispiele, wenn die Frau das gemacht hat, was mit denen passierte damals.
Ja, stimmt, stimmt, voll. Alright, nächste Frage. Welche Zahl?
Fünf. Lieblingszahl.
Erzähle uns einen Traum, den du öfters hast, falls du sowas hast.
Ah, ich habe sehr viele Träume. Sehr viele Träume, aber tatsächlich, ich träume sehr oft von einem Elevator.
Mhm. Also Aufzug.
Aufzug, danke. Und ich fliege immer mit diesem Aufzug sehr, sehr, sehr hoch und ich habe Angst, weil der Aufzug ist. Der bewegt sich super schnell manchmal. Mhm. Ja, und der geht nicht nach oben nur, sondern ich erreiche irgendwie eine Stelle oben und dann geht es irgendwie nach rechts und dann wieder nach links. Und es ist so ein bisschen wie Achterbahn. Mhm, und ich mag keine Achterbahn. Und tatsächlich habe ich diesen Traum sehr, sehr oft. Und ich habe immer noch nicht geschafft, das zu entziffern und entcoden, sozusagen, was das bedeutet.
Was vermutest du?
Wahrscheinlich so ein bisschen Angst vor, oder beziehungsweise Respekt wahrscheinlich von meinen eigenen Ambitionen, weil ich habe jetzt mittlerweile einiges in meinem Leben gemacht, Business aufgebaut und tatsächlich so eine Eigenschaft von mir gibt es, die meine Ambitionen sind manchmal schneller als ich oder höher, Erwartungen höher oder schneller als ich selber oder als mein Körper mir das erlaubt. Und ich kann mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass dieses Ride dann zu crazy wird, wo ich dann mich selber tatsächlich selber stoppen muss. Ja, wieder dieses Life-Work-Balance, dieses Equilibrium zu finden, Yin und Yang. Genau, ich könnte mir das so erklären.
Bist du dann auch, wenn du in diesem Aufzug in echten Leben bist, wenn du sagst, okay, ich träume gerade von diesem Ziel und ich weiß genau, ich will dahin, aber du merkst, okay, dein Körper macht nicht wirklich mit. Wie fühlt sich das an? Also, was sind deine Gedanken in diesem Moment?
Wenn ich im Aufzug bin, meinst du?
Oder? Ja, jetzt im echten Leben, also jetzt nicht im Traum, Weil du meinst du hast halt schon so Visionen wahrscheinlich von irgendwelchen Ideen und Businesses, die du unbedingt umsetzen willst oder wo du dich selber siehst und dann arbeitest du dahin. Und dann gibt es ja diesen Moment von, was du gerade meintest, so ich merke, okay, mein Körper, mein Gedanken, alles irgendwie kommen die nicht dahinterher. Was für Gedanken sind, das würde mich mal voll interessieren.
Ah. Tatsächlich sehr, sehr oft auch dieses FOMO, etwas schnell erreichen zu müssen oder etwas verpassen zu müssen oder und dass mein Körper einfach nicht hinterherkommt und wahrscheinlich sehr viel auf einmal. Und das ist das, was unsere heutige Gesellschaft, auch junge Menschen auch sehr beschäftigt, nicht, aber das ist, denke ich, auch ein gesellschaftliches Problem. Dass wir gleichzeitig vieles erreichen wollen und wir haben allzu viele Distractions auch auf diesem Weg. Das heißt, du hast ein Ziel und ohne Fokus ist es super schwer, das zu erreichen.
Ja.
Ja, man sagt doch, wenn du so mit einer Lupe ein Feuer starten möchtest, wenn die Sonne scheint, du kannst ja nicht überall mit dieser Lupe sozusagen bewegen. Du musst an eine Stelle halten, ansonsten kommt kein Feuer.
Geil.
Und ich liebe diese Analogie.
Ja. Woher kommt die? Woher hast du die?
Keine Ahnung. Ich habe es irgendwo gelesen, okay. Und ich denke immer daran, wenn ich mich verzettle, ja. Dann denke ich, okay, nur da.
Lupe.
You need to copy. You need to focus, ja, ja. Genau.
Ja, krass. Also,
es macht ja auch Sinn, ja, irgendwie.
Ja, ja, voll, voll. Die anderen, die habe ich auch noch nie gehört, aber es macht wirklich voll Sinn. Ich, immer wenn ich das höre, denke ich an so, wir waren einmal in so einem, das war das Botanischer Garten oder so, und dann haben wir so eine Raupe, glaube ich, damit angezündet oder so. Das war nicht so cool.
Cut, cut.
Daran muss ich gerade denken. Ja,
was für Erinnerungen dann noch raufkommen, ne?
Alright, lass uns direkt mal dich kennenlernen. Du kommst aus Kirgisistan. Ich musste erstmal googeln, wie man die Personen nennt, die von da kommen. Mhm. Kirgisen.
Ja.
So traurig, dass ich das nicht wusste.
Alles
also
gut.
Nee, ich finde, weil wir sind ja fast Nachbarn auch. Also mein Eltern kommen aus der Türkei und ich habe mich selten mit der Seite beschäftigt, außer Armenien, wegen dem Armenien-Konflikt und so. Mhm. Das hatte ich mal im Abitur so recherchiert, aber sonst noch weiter ist man gar nicht so gegangen irgendwie. Aber es liegt auch ein bisschen daran, dass die UdSSR sehr lange da war, ne?
Ah,
und wenn
genau.
ich es richtig kalkuliere, war es sogar in deiner Kindheit.
Ah, genau, das war 90, so 98, mhm. 90, mhm. der Zusammenfall. Da war ich, denke ich, in erste oder zweite Klasse.
Mhm.
Und Ich erinnere mich nur an ein paar Gespräche, das war nachts, dann kam unsere russische Nachbarin, mhm. Tante Sina, Tante Sina, und meinte, hey, habt ihr gehört, irgendwie so, da war ein Ereignis, ich denke, das hing mit Gorbatschow zusammen, und das war klar, dass es irgendwie alles zusammenfällt, ja, und alle waren so sehr panicked und klar. Alles, was vorher war, wird nicht mehr so sein wie früher. Vieles wurde ja auch privatisiert. Ich denke, Kirgisistan hat sich immer noch nicht so richtig erholt. Mhm. Ja, wir sind jetzt über 25 Jahre independent, unabhängig, aber wir haben jetzt irgendwie 3-4 Präsidenten. Leider sind immer noch die alte kommunistische Köpfe, sage ich mal, an der Macht. Und ich wünsche mir so sehr, dass so jüngere Generation auch langsam mal an die Macht kommt, vor allem diejenigen, die auch im Ausland waren, studiert haben, weil das Land kann man so schön weiterentwickeln, wir haben so viel Potenzial. Ja.
Hast du als Kind den Unterschied direkt auch gemerkt? Das sind ja zwei verschiedene Regierungsstrukturen dann am Ende des Tages, ne? Auch, also der Alltag ist doch bestimmt beeinflusst gewesen davon.
Ja, auf jeden Fall. Also alles ist teuer geworden. Mhm. Das merkt man ja, wenn Eltern sprechen und das Geld knapp wird, dass viel auch an amerikanischen Produkten, also alles aus Europa so langsam reinkommt, weil während der UdSSR war ja ganz anders.
Ja.
Und ich weiß noch, als Sneakers das erste Mal reinkam und wir konnten uns das auch damals nicht leisten.
Mhm.
Wir waren zu sechs und wir haben ein Sneakers gekauft und zu sechs geteilt. Das war so. Und haben wir so ein kleines Stück immer gegessen. Und jetzt in jede Tanke kann ich das kaufen. Yeah. Manchmal denke ich daran und denke, oh krass. Ja, also schon an sehr viel an so finanziellen Aspekten, aber auch diese Panik war, denke ich, schon stark. Also das hat eine Weile noch gedauert und so ein bisschen Chaos herrschte auch. Genau. Das viel war ja, die gehörte auch dem Staat. Zum Beispiel früher, also während der UdSSR war die Gesundheitsversorgung, die war auch kostenlos zum Beispiel. Und jetzt musste man für alles zahlen.
Mhm.
Ja, also schon so.
Ja.
Ein riesen Change war das, ja.
Es klingt jetzt so, als wäre es schlechter geworden.
Es ist schlechter. Also viele waren auch sehr, sehr enttäuscht.
Ja.
Ja, es ist auf jeden Fall schlechter geworden. Die ersten Jahre war super schwer.
Mhm.
Auch für Familien, die auch viele Jobs verloren haben. Genau. Die mussten dann überlegen, was mache ich. Aber für einige war es sehr gut, weil sie natürlich viele, die Geld haben, die haben auch einiges gekauft, weil vieles wurde privatisiert dann auch.
Ja.
Genau.
Okay, ich glaube, das wird jetzt zu tief, aber ich frage mich, wie waren Sie denn reich in dem kommunistischen Staat, also wenn es Gleichberechtigung und gleiche Verteilung gab?
Genau, also das war relativ gleich, nicht auffallen, so eine graue Maus bleibt graue Maus. Und Ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht, wie das finanziell so sich aufgeteilt hat, aber ich glaube, diejenigen, die Beziehungen hatten, die schon an diesen Positionen waren, haben dann dafür gesorgt, dass sie diese wichtige, sage ich mal, Industriegebiete oder so Key-Positions
ownen dann,
genau.
Ja,
genau. Okay, und ja, das Volk ist, bleibt ja Volk, ja, genau.
Ja, voll. Ja. Okay, das heißt, erste, zweite Klasse, hast du gemerkt, okay, Umbruch, irgendwie verändert sich das Leben. Aber du hast ja dann bis zu deinem Abi, warst du ja trotzdem da und hast die Schule dort auch beendet.
Genau, also wir haben kein Abi, das alles musste ich hier lernen, aber alles gut. Ja. Genau, wir haben also Kindergarten, dann Schule, 10 oder 11 Klassen, je nachdem. Mhm. Und dann entscheidet man sich für Uni oder es gibt so eine Art Berufsausbildung, könnte man das nennen, genau. Und ich habe mein Uni dort auch abgeschlossen zu Hause und nach Deutschland bin ich dann in 2004 gekommen.
Ah, okay.
Genau, ich habe dann hier nochmal studiert. Mhm. Also ich war
in Was hast du dort studiert?
Ich habe Politikwissenschaften und internationale Beziehungen tatsächlich studiert. Mhm. Mein Papa wollte, dass ich Diplomat werde, Diplomatin. Ist nichts draus geworden.
Ja.
Und genau, also mein Leben hat mich nach Deutschland gebracht und das ist tatsächlich vor 20 Jahren. Mein Diplom wurde jetzt nicht anerkannt als ein Status des deutschen Diploms, sondern genau, ich musste dann, beziehungsweise ich wollte dann nochmal studieren und habe dann mich für BWL entschieden. Mhm. Ja, genau.
Und deine Eltern, wieso wollten die, dass du Diplomatin wirst? Haben die auch einen akademischen Background oder?
Genau, also mein Papa war Wissenschaftler, also Professor an der Uni, Biologe, Entomologe, so richtig ein Akademiker durch und durch. Meine Mama Lehrerin, also ich komme aus einer akademischen Familie. Ja, das war einfach mein Papas Traum, denke ich. Genau, er war sehr belesen und hatte diesen Traum.
Ja.
An sich ich denke sehr oft auch nach, wie es gegangen wäre. Es wäre wahrscheinlich auch ein sehr interessantes Leben, ja.
Und hast du Geschwister oder bist du, okay, du hast
genau,
haben die den ähnlichen Weg wie du gemacht oder sind sie eher dort geblieben und sind nur ein bisschen vielleicht Berufsschule eher und ich sag mal so 9-to-5-Job?
Ja, alle meine Geschwister, ich überlege gerade, die haben studiert tatsächlich, alle an der Uni, wir sind zu viert, ich bin die Älteste, ich habe eine Schwester nach mir und dann zwei Brüder. Meine Schwester, sie lebt in Chicago, der andere Bruder in Virginia, also die sind in den USA und nur ein Bruder ist in Kirgisistan geblieben.
Seine Familie, Jüngste?
Genau, der Dritte.
Okay.
Der Jüngste ist jetzt in den USA, genau, schon länger.
Ja.
Und wahrscheinlich war ich auch so ein Motivator, nach Ausland zu gehen. Für meine Mama ist natürlich nicht so schön, weil sie uns sehr vermisst, wir sie auch, aber so ist das manchmal.
Ja, ich finde es eh krass, so seine Heimat zu verlassen und dann wirklich in ein ganz anderes Land. Ich meine, okay, du hattest eine Uni, aber die wurde ja auch nicht so akzeptiert, wie du vielleicht erhofft hattest. Und dann dieses Risiko einzugehen, die Sprache nicht zu können und dann da nochmal zu studieren und so, das ist ja wirklich so mutig, klingt immer so abwertend, aber es ist ja wirklich mutig in dem Fall. So, du bist ja da aufgewachsen, du hast ja auch noch UdSSR miterlebt und so. Das ist ja, in meinem Kopf ist es so, was hast du dir gedacht?
Gar nichts. I just went with the flow. Damals hatte ich ja dieses Bewusstsein nicht und man hat einfach das gemacht, was die Ziele, die Steps, die vor einem standen. Aber ich denke, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich hier bin in Deutschland. Ich habe nie Deutschland eingeplant gehabt in meinem Leben. Ich wollte in die USA. Aber ja, you never know. Und ich bin auch froh, dass ich Deutsch gelernt habe. Ich liebe Sprachen, by the way. Und man sagt ja jetzt, mit AE braucht man keine Sprachen lernen. Ich finde das super schade. Und ich denke, AE wird nie den Menschen ersetzen.
Ja.
Genau, und meine Geschwister sind überall auf der Welt verteilt, ich bin hier und das ist, ich denke, ja, ich darf das auch sagen, dass ich mutig war, dass ich den Schritt gewagt habe, nach Deutschland zu kommen, neue Sprache zu lernen und das war schon Cultural Shock für mich und damals habe ich das nicht so richtig realisiert. Mittlerweile, mit diesem Bewusstsein, man denkt, wow, das war nicht so einfach, oder? Aber geschafft.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was sind so die Kern-Changes, die du machen musstest, nachdem du nach Europa gekommen bist, um hier klarzukommen? Abgesehen von Sprache lernen und jetzt die Uni, sondern eher so zwischenmenschlich. Ja. Ne? Das sind ja ganz andere Kulturen, wie du sagst.
Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe so viele Beispiele für dich, aber
nennen wir so zwei, drei.
Also, ein Beispiel. Ja. Für mich, eine Frau auf der Straße zu sehen, mit einer Zigarette in der Hand, so confident, dass sie einfach so marschiert hat, marschiert ist, das war für mich einfach wow.
War das verboten?
Sagen wir es so, also off the record, aber es ist kein Geheimnis mehr. Also es gibt Frauen in Kirgisistan, die rauchten. Mhm. Die haben es nicht gezeigt, weil die Kultur das nicht erlaubt. Mhm. Aber auch Russinnen, wir haben ja auch Ukrainer, Russen, sogar Deutschen, sogar mal bei denen habe ich das nicht so oft bemerkt, damals in Kirgisistan. Ich denke, das ist jetzt offener geworden, aber durch die Kultur tatsächlich. Das ist nicht verboten vom Staat, aber verboten von Mama und Papa und die ganze Familie. Deswegen war das tatsächlich ein Bild für mich, so, genau, wo ich dann sagte, wow, das und das zeigte auch, wie sicher eine Frau ist.
Ja.
Und diese Sicherheit, dieses Bewusstsein aufzubauen, da habe ich richtig viel an mir selber gearbeitet, eine eigene Meinung zu haben, den Professor unterbrechen manchmal oder Frage zu stellen in der Hinsicht, ich habe eine andere Meinung, Entschuldigung, ja, das zu sagen, sich trauen, ich denke, fast in jedem Aspekt meines Lebens musste ich eine kleine bis gravierende Umstellungen machen.
Ja. Welche Änderungen fandest du nicht unnötig, aber so, wo du später gemerkt hast, eigentlich ist das, wie ich es gelernt habe, schon besser?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, das Einzige, was in meinem Kopf kommt, dieses Modesty, also so die Frau, aber das ist wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, weil ich habe ja so ein bisschen auch rebelliert, ja. Mhm. Ich habe wahrscheinlich zu Hause auch rebelliert, aber durch diese Kultur wird es irgendwie so verschleiert. Mhm. Und in Deutschland konnte ich das irgendwie mich weiter verwirklichen, meine Stimme so langsam finden, aber wenn man rebelliert, dann macht man so ein paar Sachen, die man dann später bereut und sagt, oh, das passt zu mir nicht.
Ja.
Aber ich denke, dieses Kulturelle, was uns beigebracht wird, also nicht zu sehr so graue Maus sein und nicht so laut reden oder lachen, sondern so ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, aber in sich gehen, dich selber kennen und stay put, ja. Mhm. Ich denke, das ist schon eine gute Eigenschaft, weil am Ende des Tages, wirst du nicht dieses Rebel sein, der schreit und so weiter. Du kommst dann irgendwann zu einem Punkt, wo du dich dann kennst und das bist du, genau. Ja. Aber der Weg dahin ist echt lang, genau. Und ich denke, in meinem Land, die Zeiten ändern sich, trotzdem sind die Conditions nicht gegeben, dass du dich erforschen kannst. Ja, das macht man eher in so freien Ländern, in westlichen Ländern, wo es nicht so zensiert wird durch Kultur.
Ja gut, aber allein, dass du schon da rausgegangen bist und ausgewandert bist, ist ja, war schon, also da hat man ja schon gesehen, so Funkeln von, ich will mich selbst entdecken und embracen und macht schon Sinn. Aber ich fühle den Punkt von wieder zu sich finden, zu sich selbst finden, zu seinem Kern. Ich habe das mit so Temperament und ich sag mal so, Deutschland hat mein Temperament gelöscht.
Dazu habe ich auch eine Geschichte.
Aber ist immer oft in Kreisen, wo ich dachte, so, immer wenn ich es gemacht habe, also wenn ich mein Temperament irgendwie freien Lauf gelassen habe, habe ich irgendwie Nachteile davon gehabt. So, ich war zu laut, ich war irgendwie, ich habe was Falsches gesagt oder so, was ja normal ist, ist ja nicht so, dass man alles richtig sagt, ne?
Ja.
Aber ich habe mich so eingrenzen lassen, dass ich irgendwann gar nicht mehr ich selbst war. Also dieses, ich versuche jetzt richtig korrekt Deutsch zu sprechen, ohne einen Akzent und ich versuche genau, also weißt du, das war wirklich einfach auch, weil mein ganzer Schulgang mainly Deutsch war und irgendwann habe ich gemerkt, ich fühle mich einfach nicht mehr wohl. So, ich will aber einfach nicht
weil
so
du dich
sein.
Verstellst.
Ja, voll.
Dieses Verstellen ist so, so frustrating und so schwer auch.
Ja. Ja, voll. Und ich bin happy, dass ich den jetzt wieder zurückgefunden habe. Und das kommt einfach von, jetzt vielleicht ist nicht typisch türkisch, aber es ist so typisch my family. So, weißt du, und ich habe Tanten, die sind gefühlt Schauspielerinnen, weil die einfach, wenn wir alle zusammensitzen, in der Mitte irgendwelche Stücke präsentieren, ne? Also ja, du hast eine Komikerin, die eine singt, die eine schreit.
Ja, ja, ja. Ist halt super emotional.
Genau,
auch, ja.
Emotional.
Das ist ja so gut. Ich liebe das. Ja. Ja. Und so, du, also sich selbst zu sein, sagt man das so, ist einfach.
Ja.
It flows. Ja. Ja. Aber leider entscheiden wir uns sehr oft für das andere.
Ja, ja. Weil der Raum manchmal auch nicht gegeben ist. Ne?
Genau,
ja,
genau.
Voll. Ja, ich glaube, da gibt es so auf jeden Fall viele Anknüpfpunkte. Du hast ja auch, wenn wir jetzt so mal ein bisschen über dieses Selbstfinden und Mental Health und ne, so ja, neben Business dieses Ausgleich haben, du hast dich auch viel mit Yoga beschäftigt. Du hast ein Startup gegründet, was das Thema Yoga ganz fett drauf hat. Kannst du es einmal erklären, was du genau gemacht hast und wie du dann sozusagen das auch geführt hast, ohne dass, das hatten wir gerade im Vorgespräch, wie ohne dass es dann dich so ja zu anstrengend wurde einfach.
Ja, gerne. Das war auch eine der wichtigsten Phasen, würde ich sagen, in meinem Leben, das mich auch sehr, sehr geprägt hat. Mhm. Ich war nach dem Studium, ganz kurz Hintergrund muss ich noch dazu geben, ich war Beraterin, ich habe einige Jahre in Finanzbranche verbracht, habe dann durch Deutschland gereist und irgendwann merkte ich, dass ich ungesund mich ernähre, wenig Sport treibe und so bin ich zu Yoga gekommen. Es war Bikram Yoga, Hot Yoga und ich weiß noch, die erste Session, ich habe mich so leicht gefühlt, das war ein richtig cooles Gefühl und so bin ich dann, I was just hooked, ja, und ich war fast jeden Tag dort, habe sehr viel trainiert, irgendwann beschloss ich ein Teacher Training zu machen und da war ich schon an dem Punkt, also lange Geschichte, aber I just quit my job, ja, ich habe meine Arbeit gekündigt, bin nach LA dieses Teacher Training zu machen und tatsächlich für 2 Jahre danach auch im Ausland geblieben. Mhm. Ja, ich war in Bali überwiegend.
Du hast die Ausbildung in LA gemacht?
Genau,
aber ich bis dann
nach Bali dann weitergereist. Okay. Bali ist ja, Island of God, Yoga Mecca sozusagen. Ja. Genau, und mein Leben, also der Weg führte dann erstmal nach Bali und dann nach Australien. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen Yoga unterrichtet, so eine Selbstfindungsphase, könnte man sagen. Eat, Pray, Love. Yeah. Aber meine war nicht so Eat, Pray, Love, unfortunately. Irgendwann schreibe ich wahrscheinlich ein Buch. So? Ja, ich habe die Steps gefolgt, aber nee, das war nicht so.
Okay. Not my Eat, Pray, Love. Not the same. Like, irgendwie sowas.
Muss ich dazu was schreiben, auf jeden Fall. Weil dieses Buch hat so viele Frauen bewegt. Mhm. Also wirklich, ich kenne sehr viele Frauen, die Entscheidungen wegen diesem, also
echt,
Lebensentscheidungen wegen diesem Buch getroffen haben. Deswegen macht es Sinn, dass einer sagt, nein, das geht auch anders.
Ja. Was war genau anders? Das ist jetzt interessant.
Wow, das ist ein anderes Podcast.
Okay, okay.
Aber super spannend.
Ja.
Auf jeden Fall.
Wir warten aufs Buch.
Genau. Not that Eat, Pray, Love. So bin ich zum das erste Mal, oder in Bali war ich schon Teacher Train, also ich war schon eine Teacher und habe dort tatsächlich unterrichtet, hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe dann das erste Mal auch mit Online-Marketing in Berührung gekommen, hat mich auch sehr gereizt, habe dann so testweise auch für Cafés da Marketing-Konzepte erstellt. Es war eine super spannende Zeit, aber mir fehlte dann irgendwann die Struktur und finanziell muss man ja auch schauen, wo geht die Reise hin.
Ja.
Man kommt dann wieder zurück nach Deutschland. Genau, und dann habe ich dann wieder versucht, in Corporate World zu gehen, hat es nicht so gut funktioniert und habe dann einfach mich selbstständig gemacht und meinen Partner getroffen, der kommt aus dem Investmentbanking-Bereich und irgendwie hatten wir so einen Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, hey, ich mag Yoga, er ist so tech-affin, auch finanzen-affin.
Mag er auch Yoga oder wie habt ihr euch gefunden?
Er hat nie richtig Yoga gemacht, aber durch mich natürlich so ein bisschen probiert und mochte das auch. Eher so Power-Yoga, so für Männer. Obwohl Bikram hat auch sehr viele männliche Praktizierende. Und so ist dann wir nannten das Network, Social Network für Yoga. Mhm. Ja, das war eine Plattform, in a nutshell, wo du deine Lieblings-Yoga-Stil finden kannst, dein Lieblingsteacher, du kannst auch Yoga-Classes buchen oder Retreats, und wir haben dann durch Corona dann das Konzept auch so ein bisschen umgeändert, weil Events war Es gab ja keine Events mehr. Ja,
vor allem nicht genau. Hot-Yoga-Events.
Keine mehr, genau. War aber eine super spannende Zeit, das aufzubauen.
Okay. Wie lange habt ihr es gemacht?
2 Jahre, denke ich ungefähr. Mhm.
War es aus deiner Sicht erfolgreich oder?
Also von Business-Sicht oder Startup-Sicht hat es nicht die Ziele erreicht, die wir uns damals vorgestellt haben. Mhm. Für mich war das im Nachhinein jetzt tatsächlich erfolgreich, für mich persönlich. Mhm. Als wir das aufgegeben haben, war das natürlich super schwer, auch zu gestehen, hey, hat nicht so richtig funktioniert. Mhm. Aber im Nachhinein realisierst du, wie viel du dadurch gelernt hast. Das ist so viel Wissen, so viel Life-Lessons, dass dir keiner in der Schule oder an der Uni beibringt.
Vor allem wahrscheinlich auch Life-Lessons, weil du deine Passion zum Business gemacht hast.
Genau,
ne?
Genau, da kommen wir auch zu dem Punkt. Genau. Und danach habe ich natürlich lange Zeit kein Yoga mehr gemacht, weil ich war auch so einen Punkt des Burnouts, weil ich pushe mich auch sehr. Und ich habe mir Ziele gesetzt, Ambitionen, monetäre Ziele auch natürlich. Und das nicht funktioniert, egal wie du das machst. Und das sind halt so viele unterschiedliche Aspekte hier, die eine Rolle spielen. Ja, Funding, eine Frau zu sein mit Migrationshintergrund. Mhm. Und auch wenn ich 20 Jahre hier lebe, die Startup-World, das funktioniert anders, wie man sich das vorstellt. Also ich erinnere mich immer noch, dass ich 95% immer den männlichen Investoren immer gepitcht habe, fast immer. Und die kein Yoga machen, die keine Ahnung haben, das ist ja vor jetzt 8 Jahren, das ändert sich natürlich alles. Aber das Einzige, was sie gesagt haben, also das, was sie sehr oft gesagt haben, ja, meine Frau macht das, meine Freundin macht das. Und so konnten sie nur diese Verknüpfung finden. Und daher war das auch super schwer, aber wir hatten sehr gute Investoren dann am Ende.
Wie habt ihr die überzeugt dann, wenn die so anti waren und jetzt noch, also Yoga war ja vor 8 Jahren jetzt auch nicht so ein Hype wie jetzt, ne?
Und das waren diejenigen, die dann an die Technologie geglaubt haben.
Okay.
Genau, und wir haben dann alle möglichen Floskeln dann natürlich auch fallen lassen. Man versucht ja da so Netflix für Yoga, was weiß ich. Und im Nachhinein denke ich, ach, warum haben wir das gesagt? Aber ich denke, das war dieser Aspekt von Tech. Mhm. Das war ja eine Plattform.
Ja.
Und es war jetzt ein B2C-Service, aber man könnte das auch sehr gut B2B anwenden. Mhm. Und das war dann auch das Ausschlaggebende, denke ich.
Ja. Also das heißt, die konnten wahrscheinlich mit ihrer Firma das auch an ihre Mitarbeiter anbieten.
Genau, Mitarbeiter, Unternehmen, vielleicht auch Krankenkassen, genau. Das ging dann in die Richtung.
Was hast du dann, also wenn du nicht mehr Yoga gemacht hast, was war dann dein Ausgleich nach?
Sweaty Workouts. Also Joggen, aber viel mehr so Gewichte und Heat, das war richtig gut.
Ganz andere Richtung, ne?
Ganz andere Richtung. Ja, naja, so wenn du Power-Yoga machst, das geht schon in die Richtung. Ja. Weil das war ja auch, warum wir diese Plattform gelauncht haben. Weil damals noch, alle, die an Yoga gedacht haben, haben Räucherstäbchen, diese Kerzen, diese komischen Leute, die da sitzen. Wie sagt man das? Kreuzsitz. Also,
Schneidersitz.
Schneidersitz.
Ja,
Schneidersitz. Deutsch ist nicht meine Muttersprache. So. Aber das war viel, viel cooler als das. Mhm. Ja, es gibt so viele unterschiedliche Yoga-Stile, auch Facetten, Richtungen und Dauer und Kombinationen. Und das wollten wir halt vermitteln in a sexy way, in an affordable way. Und
die Plattform so gibt es jetzt auch nicht mehr, ne?
Nee, die gibt es nicht mehr.
Die habt ihr ja runtergenommen sozusagen. Mhm. Okay, weil ich habe das Gefühl, es kommen immer mehr solche Plattformen auch wieder raus.
Ja. So. Ja, also Corona hat ja auch sehr viel geändert, diese Landschaft.
Ja,
super voll. Viel Einfluss gehabt. Aber ich denke mittlerweile, ich weiß jetzt nicht, ob viele jetzt online Yoga machen. Ich denke, die Studios sind wieder angesagt.
Ja, glaube ich auch.
Weil dieses Studio One-on-One-Beziehung, das kannst du natürlich mit dem Video nicht ersetzen. Ich denke, das wird immer bestehen.
Ja,
bleiben.
Voll.
Genau.
Ich finde immer, dieses Startup-Thema ist so voll glorifiziert. Mhm. So, es ist voll cool, ein Startup zu haben und dann bist du in der Startup-Community und weißt du so? Also
ist das immer noch so?
Ja, also krieg ich mit. Es gab, ich habe das Gefühl, aber vielleicht war es auch meine Bubble, so vor 4 Jahren war es noch krasser. weil es so richtig so Companies gab, die mehrere Startups in egal in welche Richtung gefördert haben. Ich habe auch eine Freundin, die hat jetzt eine Firma gegründet, die, also ein Startup, die arbeitet aber locker seit 3 Jahren dran. Und also die sind immer noch am Investoren abchecken und so. Also es ist nicht so, gründen 1 Jahr und dann hast du einen Laden, der läuft, sondern ist ja meistens mit Jahren verbunden. Und das ist das, was, wo ich finde, dass diese Glorifizierung dagegen spricht, weißt du? Es ist manchmal, finde ich, wird das in unserer Gesellschaft, vor allem in dieser kapitalistischen, immer so dargestellt, wenn du dein eigenes, wenn du deine eigene Firma hast, dann bist du dein eigener Mann und so. Aber du bist ja trotzdem abhängig von Investoren. Du bist trotzdem abhängig von der Messbarkeit deines Unternehmens und so weiter. Also ist erst sehr Fall. Spät hast du vielleicht so den Benefit, dass es dein Laden ist und
auf
so,
jeden
ne?
Fall,
das,
ja.
Das stimmt auf jeden Fall. Also es macht schon Unterschied, ob ich 20 Jahre in einem Konzern arbeite und es am Ende nicht meins ist oder 20 Jahre an meinem Startup und es ist meins, safe. Aber dann die Lebensqualität, ich weiß nicht, ob die wirklich unterschiedlich ist in dem Moment.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt keine Trennung mehr von, also das war jetzt meine persönliche jetzt Erfahrung ja. Und ich denke, ich spreche auch für viele Gründer. Es gibt keine Trennung mehr zwischen beruflich und privat. Ja, ja? Du arbeitest um 12, also ja. Du arbeitest in deinem Wohnzimmer oder Küche, so haben wir auch in der Küche so oft gearbeitet. Ja. Das ist alles so ein Ding, sehr viel Stress. Und klar, also das, was ich jetzt vermisse, vielleicht diese Freiheit, ja, dass du einfach am Montag irgendwo Kaffee trinken gehen kannst, machst du auch nicht so oft, ja. Weil du zu tun hast. Aber es ist super stressig. Und dieses, leider wird viele, viele andere Sachen auch, werden glorifiziert. Mhm. Ja, dieses, wie cool ist das jetzt, ein Founder zu sein oder auch Investor zu sein. Ich denke, Investoren selber haben auch sehr viel FOMO und sehr viele Probleme, von denen man nicht weiß. Und das, oh, du bist ein Investor, wie cool. Nee, das stimmt doch gar nicht. Und aber das ist, es ist ein sehr freies Leben, aber auch sehr einsames Leben, würde ich sagen. Je nachdem. Also ich höre auch sehr oft, dass the journey of a founder is a very lonely journey und sehr viel Verantwortung auch. Weil du musst ja denn das Schiff lenken und schauen, dass es ankommt oder nicht ankommt.
Ja.
Und was super, super wichtig ist, fand ich auch, musste ich auch selber lernen, Patience und Flexibilität. Ja, dieses.
Hast du ein Beispiel, wo du das gemerkt hast und umgesetzt hast?
Ja, also wir hatten ja zum Beispiel im Kopf mit der Plattform, mit der Yoga-Plattform, wollten wir in eine Richtung gehen. Wir wollten diese Plattform machen, wo die Yogis, ja, die Yoga-Praktizierende dann ihre Lehrer finden, die den Yoga-Stil zu denen, also sozusagen so alles um Yoga. Mhm. Und dann haben wir die Events angeboten und dann kam Corona. Ja, dann musstest du sehr schnell das Ganze, you need to pivot. Also du musst das umändern und flexibel sein, dass die initiale Idee nicht so funktionieren wird, wie du dir das vorgestellt hast. Egal, wie du an dir in diese Idee hängst. Mhm. Und dann musst du halt schnell dich auch anpassen. Ja, ja. Und es gibt sehr viele andere Beispiele, wo du dann schon im Kopf das haben muss, dass es okay ist, sich anzupassen. Ja. Genau, diese fluid, be fluid.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass man damit sehr struggelt, wenn man vor allem auch so Kontrolle nicht abgeben kann.
Ja, genau. Ja.
So, wenn du so ein Typ bist, der auch Sachen an sich, Aufgaben nicht abgeben kann, Kontrolle nicht.
Delegieren.
Ja, voll.
Das stimmt.
Du hast dich sehr krass in dem Startup, Finanzwelt, Beratung und alles, was eigentlich so richtig Hardcore-Business ist, eigentlich bewegt. Und jetzt bist du bei Two Hearts und machst Arbeit mit Mehrwert, weil es eine NGO ist.
Ja.
Was ist Two Hearts?
Two Hearts ist eine wunderschöne Community für die Menschen mit mindestens 2 Herzen.
Mhm.
Auf Englisch sagen wir immer Building Tomorrow's Tech Society with Cultural Diversity. Mhm. Das heißt, wir wollen mehr Vielfalt in der Tech-Szene. Also wir fördern das, aber gleichzeitig fordern wir auch, weil wir damit auch ein Signal nach so rausschicken, dass das Thema Diversity super wichtig ist. Diversity jetzt nicht male, female, sondern bei uns
cultural.
Cultural, genau. Mhm. Also die, bei uns sind Mitglieder zum Beispiel First, Second, Third Gen, die nach Deutschland gekommen sind. Ich bin zum Beispiel erste Generation, mein Sohn zweite, die Generation Alpha habe ich jetzt rausgesucht. Das heißt, wir helfen jungen Talenten mit Migrationshintergrund egal, sei es mit Netzwerk oder Karriere weiterzukommen. Mhm. Ja, es gibt ja sehr viele talentierte junge Menschen aus leider benachteiligten Schichten, die keinen Access zum Netzwerk haben oder keine Eltern haben, die sie eben so ein bisschen navigieren können, sagen, hey, du kannst diesen Beruf ausüben. Welche Berufe gibt's überhaupt in der Digitalisierungswelt? Nein, ja. Genau. Und da schauen wir mit unterschiedlichen Initiativen, Projekten, die bei uns laufen, dass wir beispielsweise in die Schulen gehen und Rollenmodellen, also ein paar Personen aus der Community, die dann über ihren Lebenslauf erzählen, wie sie an diesen Job gekommen sind, welche Herausforderungen sie haben. Mhm. Und ich persönlich glaube 100%, dass so ein Vortrag, auch wenn es 2 Stunden sind, kann Leben verändern. Ja. Ja? Und genau, unser Herzstück der Community ist Mentorship. Wir haben über 100 Mentoren, 200 Mentees, schon sehr viele hunderte Sessions durchgeführt, wo wir dann diese Mentee und Mentoren matchen. Und genau, den jungen Menschen wird geholfen, beruflich natürlich, aber auch privat. Mhm. Und ich finde dieses Private auch super wichtig, ja. Weil da ist ja the core of many problems, ja, dass die Menschen... Stichwort wäre hier Personal Development, ja, dass sie einfach nicht weiterkommen oder nicht wissen, wie sie sich in eine Situation entscheiden sollen oder bewegen sollen, genau.
Ja, voll. Ich finde, das ist nicht nur aus sozial schwachen Gesellschaftsstrukturen irgendwie, sondern auch, wenn man schon studiert hat und dann irgendwie im Arbeitsleben ist, hatte ich sogar die Probleme.
Ja.
Weißt du, das ist so, ich hätte gern um mich noch mehr ältere, erwachsene Personen gehabt, die das schon erlebt haben, um mich zu mentoren, privat und beruflich. Deswegen mache ich ja diesen Podcast, weil es nicht da war. Aber ich finde das mega geil. Was ist deine spezielle Rolle bei Two Hearts?
Ich bin Two Hearts vor ungefähr 8 Monaten beigetreten, also nicht als Member, als Employee. Mhm. Ich bin tatsächlich die erste und einzige noch Employee und mein Titel heißt Operations Manager, aber mittlerweile ist der Umfang der Rolle schon so groß, dass bei mir fast alle Projekte anlaufen. Ich koordiniere sie und projektübergreifend schaue ich auch, dass die Strategie passt. Wir haben 5 Arbeitsgruppen, die Mitglieder, die dort arbeiten, machen das alles ehrenamtlich. Mhm. Das heißt, ich koordiniere die Arbeit auch mit denen. Und wir haben auch sehr viel Ideen und Projekten auch mit Partnern. Das heißt, wir arbeiten auch mit Tech-Unternehmen, auch Stiftungen, die ein großes Interesse haben an Diversität, auch in der Tech-Szene natürlich. Das ist unser Fokus auch. Genau, also ich würde sagen, von strategischen bis zu operativen Aufgaben.
Das ist sehr viel auf jeden Fall.
Genau, das ist viel, ja. Deswegen wollen wir auch, wir wachsen auch wahnsinnig schnell. Ja. Wir wollen aber, dass das Wachstum gesund auch bleibt, organisch. Mhm. Und planen natürlich auch weitere Leute einzustellen in der Zukunft. Ja,
wie kann ich als junge BIVOC da oder BIPOC da teilnehmen? Also wie kriege ich einen Mentor? Was muss ich machen?
Erstmal musst du Two Hearts Member werden. Mhm. Genau, du kannst dich auf unserer Webseite anmelden. Wir haben so einen Application Process über eine Typeform. Und was wichtig wäre dort, also es gibt so ein paar Kriterien. Der wichtigste Kriterium ist, dass du so eine Migrationsgeschichte hast, dass du das auch kurz beschreibst und Affinität zu Tech. Ja, du musst jetzt nicht in der Tech-Branche jetzt arbeiten. Nein, genau. Du musst einfach so kurz erläutern, dass du Affinität hast oder vorhast, in der Tech-Branche tätig zu werden. Es gibt ja so viele unterschiedliche Ausprägungen hier. Und unsere Community-Team reviewt die ganzen Bewerbungen und sobald du dann Two Hearts Member bist, haben wir jetzt 2-mal im Jahr Bewerbungen für unser Mentorship-Programm. Mhm. Da kannst du dich nochmal bewerben und daraus wird dann nochmal ein Selection-Process durchgeführt und dann so ein Matching mit einem Mentor oder Mentorin, die zu dir passt, aber du musst ja auch zu dem Mentor oder Mentorin passen. Voll. Und das finden wir super wichtig, dass die Qualität von diesem Mentorship auch gewährleistet wird.
Ja.
Und nur so können wir das erreichen. Genau.
Ja. Bist du Mentorin in dem Programm? Oder warst du?
Ich war weder Mentee noch Mentorin. Mhm. Genau. Ich denke, ich habe genug Aufgaben. Ja. Aber tatsächlich, damals, als ich beigetreten bin, hatte ich als Mentee angegeben. Mhm. Da brauchte ich noch einen Mentor oder Mentorin. Aber ich denke, das ist dann, habe ich jetzt keine, nicht aktiv in dem Mentorship-Programm gearbeitet. Genau.
Okay, und wohin wollt ihr damit? Also es ist ja schön, dass man sich so gegenseitig fördert und sowas, aber was ist so euer overall goal? So?
Genau. Ich denke, der overall goal ist, möglichst viele Menschen mit Migrationshintergrund zu erreichen und diese Unterstützung zu bieten. Ja, dass die, also benachteiligte Schichten wären auch im Fokus, aber wir haben auch im Umgangssprachlich jetzt auch privilegierte Menschen mit Migrationshintergrund, wie du auch vorhin sagtest, die Uni-Abschluss haben, die auch schon was erreicht haben. Die sind natürlich auch Rollenmodelle für diejenigen, die jetzt neu kommen. Aber für uns jetzt auch so ein Task, wir wollen auch natürlich an die Unis gehen und schauen, wo sind dann diese Menschen, wie können wir sie erreichen? Weil meistens ist das so, dass diese Menschen, also ich sage nicht unerreichbar, aber das ist ein bisschen schwieriger, auch an sie ranzukommen, weil sie genau diese Incentives nicht haben.
Ja.
Genau. Und irgendwann zukünftig sollte auch wahrscheinlich nicht so viel solche Initiativen geben, weil es keinen Bedarf besteht. Aber das ist so diese idealistische Vorstellung. Ja. Aber wir wollen die Tech-Szene auf jeden Fall viel, viel diverser machen. Und dass wir das nicht mehr erklären müssen.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Das Erklären ist anstrengend.
Dass es irgendwann ein Standard wird. Ja. Und dass die Menschen auch mit komplizierten Namen, dass es auch okay ist. Und es gibt ja sehr viele Biases auch. Mhm. Die wollen wir natürlich, diese Stereotypen auch so ein bisschen kippen und towards positive change in die Richtung.
Ja. Das ist ja auch vor allem neben dem Cultural, es ist ja auch eine Female Male, dass viele Male einfach im Tech unterwegs sind.
Genau, ja.
Ich kenne noch aus meiner Schulzeit dieses, hießen das nochmal, das war auch so ein bisschen Mädels Girls Day, wo man dann so irgendwie so Physik, Chemie, nochmal so Hand so ins Labor gegangen ist und so weiter. War jetzt nicht so mein Ding, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, weil es außerhalb mal der Schule war.
Ja.
Und ich stelle mir jetzt so vor, wenn man das in der Schule macht und das ist halt genau da, wo man die Kids kriegt. Aber du hast recht, es gibt Kids, die man da sogar da nicht kriegt, obwohl es genau die sind, die man kriegen
das
müsste.
Das meine ich, genau das meine ich.
Das ist super schwer.
Ja.
Ich glaube aber, umso öfters man das macht, desto, weißt du, es ist so ein bisschen wie ein Trend. Mhm. Dann spricht sich das im Schulhof rum, dann kriegt das der eine auch noch mit, der kaum zur Schule geht, denkst, warum sind alle eigentlich da?
Genau, so. Dass es so cool wird, weißt du?
Genau.
Dass man sagt, okay, ich muss dahin.
Ja.
Und wir hatten zum Beispiel das erste, es heißt Two Hearts is Cool, das ist der Projektname. Wir waren in Düsseldorf in einer Schule. Wir wollten nur für 8a machen, aber 8b wollte das auch. Und wir haben tatsächlich aus einem Tag zwei Tage gemacht, so ein Workshop mit. Wir hatten sogar CTO von Trivago, der war auch dabei und hat dann über seine Lebenslauf, Lebensbahn auch erzählt und Tipps gegeben. Und am Ende gibt's dann so einen Workshop mit AI oder Virtual Reality, dass sie dann ein bisschen mitspielen können. Mhm. Genau. Mhm.
Du hast ja selber ein Kind.
Ja.
Du bist ja Mom.
Ich bin Mama. Eine Mama, genau.
Wie alt ist dein Sohn?
Er wird 4 dieses Jahr.
Das heißt, in 2 Jahren Vorschule, 1. Klasse.
Ja. Spannend.
Ja. Wie siehst du es? Weil er ist ja auch Migrakind.
Ja, ja. Und es ist auch eine der Gründe, warum ich Tuchhals lebe auch, weil ich möchte auch unseren Kindern natürlich das weitergeben, dass sie das besser haben und sich nicht erklären müssen und strugglen müssen. Und da muss ich aber sagen, es gibt ja unterschiedliche Generationen und jeder hat seine eigene Geschichte.
Voll.
Bei dir ist es wahrscheinlich zweite, ne?
Ja.
Genau.
Mhm.
Und ich denke, seine Zeit wird anders sein. Aber wie stelle ich mir das vor? Ich hoffe, der hat es einfacher.
Mhm.
Aber das ganze Schulsystem muss ich tatsächlich, wie das Ganze in Deutschland funktioniert, werde ich wahrscheinlich mit meinem Sohn entdecken.
Ja.
Weil ich habe ja nicht hier studiert. Mhm. Also auch in der Schule, das war ja alles zu Hause bei mir. Da bin ich sehr, sehr gespannt.
Mhm. Hast du manchmal, man macht das ja, weil etwas nicht gut läuft gerade. Ne? Also man weiß, okay, irgendwie politisch ist es nicht ganz gut, gesellschaftlich ist es nicht ganz gut. Und deswegen macht man ja etwas und es gibt ja einem auch selbst irgendwie so einen Wert, Erfüllung, einen Sinn, Erfüllung.
Auf jeden Fall, ja.
Das ist ja der schöne Part an dieser Arbeit. Mhm. Wie kriegst du es hin aus diesem, ich ärgere mich schon wieder darüber, es fuckt mich schon wieder ab, wieder in diesen schönen Bereich?
Ich denke, das sind die Leute, die Menschen, die bei uns sind. Gestern hatten wir auch dieses Community-Event, das hat ein Community-Member auch organisiert. Und wenn du mit diesen Menschen sprichst und die Geschichten hörst, das ist einfach, es ist sehr, sehr emotional auch. Gleichzeitig, ja, da kommt auch dieser Aspekt, ah, oh, ich ärgere mich. Mhm. Aber gleichzeitig weiß ich, wie cool diese Menschen sind, wie, die sind auch zielstrebig. Ich weiß, dass sie auch sehr viel erreichen werden. Deswegen sind sie auch hier. Also sie haben den ersten Step schon gemacht. Und ich bin auch gerade in so einem Mastermind und unsere Coachin sagt, auch wenn du jetzt aktiv nichts tust, es passiert etwas gerade, weil du hier bist, weil du zuhörst, auch wenn du nichts sagst, da passiert schon ein Shift. Und ich denke, wir bewegen, auch wenn es ein bisschen langsam, manchmal schneller, manchmal langsamer, ein Shift passiert und die Menschen machen ja unsere Community aus und genau, wenn du mit denen sprichst, das ist ein super Gefühl und diese Stories zu hören und die Entwicklungen zu sehen. Wir haben ja auch sehr viele Success Stories aus der Mentorship, aber auch aus der so kleinen Intros, die Gülşah zum Beispiel gemacht hat, ja, für jemanden, die Türen geöffnet hat, Telefon genommen hat und gesagt hat, kannst du bitte ein 30-minütiges Gespräch haben und daraus entstehen Jobs, Internships, genau. Und das ist das, was richtig mich bewegt. Und ich weiß, hey, es hat Zukunft und wir bewegen etwas. Genau. Ja.
Ich finde es richtig gut, dass ihr beide Felder, weil für mich gibt es zwei Felder. Einmal dieses an sich arbeiten als Migrakind, so okay, ich passe mich dieser Businesswelt an, ich passe mich irgendwie den Kreisen an. Aber dieser Kreis ist ja auch manchmal anstrengend. Und manchmal so, dass du dich, was wir davor hatten, du passt dich an, du bist nicht mehr du selber. Aber ihr arbeitet ja auch mit Unternehmen, genau mit denen, die diese Leute suchen. Wahrscheinlich, ich gehe jetzt davon aus, das habe ich jetzt so verstanden, dass ihr die auch so ein bisschen teacht, von wegen Diversität ist wichtig, weil und man müsste Räume schaffen für, oder ist das nicht so? Doch,
ich
oder?
Denke, das ist beidseitig. Ja, also natürlich schauen wir auch, dass die Unternehmen kein Whitewashing betreiben, sondern wirklich das Leben, the walk, the talk. Und wenn wir zum Beispiel mit Partnern zusammenarbeiten, schauen wir auch, dass es sind immer so Handvoll an Partnern, dass das Quality auch da ist, gegeben ist und genau dieses Diversity auch leben, nicht nur jetzt sprechen, sondern auch mit Taten das beweisen. Und wir hatten zum Beispiel mit zwei VCs in Berlin ein Internship-Programm gelauncht, wo sie rein für Two Hearts Pool Community Internship-Stellen ausgeschrieben haben.
Ja.
Wir haben dann sozusagen nur aus unserer Community ermöglicht, aus einem Kandidat wurden zwei tatsächlich, sie haben zwei gehired und das ist richtig schwer in VC, break into VC, weil die Anforderungen auch sehr hoch sind und da sehen wir auch, hey, da haben wir wieder was bewegt und das sind Unternehmen tatsächlich, die auch daran glauben und die wollen auch ihre Teams diverser gestalten. Weil sie wissen, ja, es gibt ja so viele andere Faktoren. Keine Innovation ohne Diversity. Wie sagt man das? Immigranten sind, they are more resilient, they are more innovative. Ja. Und es gibt so viele andere Sachen, weil durch dieses Leben, durch diese Überlebensinstinkt, genau, entwickeln wir auch ein paar andere Skills und wir filtern auch sehr viel, und
ich sage immer, wir bringen mehrere Perspektiven an einen Tisch, weißt du? Ich sage immer, wir bringen immer mehrere Perspektiven an einen Tisch, so. Also nicht nur kulturweis, sondern einfach durch dieses ganze Integrationsthema war man ja nur am Aufnehmen.
Trainiert irgendwie, genau.
Dann so beobachten, checken, wer redet wie, was, wo.
Auf jeden Fall,
und man ist ja da viel trainierter, als wenn man lalelu durch die Welt schon zieht.
Genau.
So.
Ja. Und ich bin so froh, ich hatte gestern auch so coole Gespräche jetzt gehabt mit Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben und wie begeistert sie genau das erklären, weil sie das erkennen. Ja, und das von einem Non-Migrant zu hören, macht auch Spaß. Ja. Genau, wir haben ja auch viele, sage ich mal, also Partner, aber auch Core-Members, Ambassadoren, die bei uns in der Community sind. Es muss nicht unbedingt jetzt jemand sein, der irgendwie zwei Herzen hat, sondern es kann auch Deutsch sein, sage ich mal, der aber ein renommierter ist, der Erfahrungen gemacht hat, successful ist.
Und das Mindset und mitbringt.
Mindset mitbringt, genau, und auch dieses Two Hearts erlebt. Mhm. Genau. Da, das, wir sind da auch inklusiv natürlich in der Hinsicht. Aber was Member angeht, wollen wir schon Fokus auf die Menschen mit Migrationshintergrund, genau.
Ja. Habt ihr die Erfahrung gemacht, dass in diesen Unternehmen dann auch eher die POC-People in diesen Programmen sitzen, die das fördern für das Unternehmen? Oder sind es, wie du gerade meintest, auch sehr Nicht-POC-Personen?
Es ist unterschiedlich. Also ich denke, natürlich, also jemand, der POC ist, selber, ist der sehr sensibilisiert für das Thema, ja. Das
ist jetzt auch nur ein Erfahrungswert, also was beobachtest du, sind das, weil, also meine Einschätzung ist das meistens, wenn man so Initiativen hat wie Diversity und Inclusion, Vereine und so, das sind meistens Personen, die davon betroffen sind.
Ja.
Oder
auf der Unternehmensebene, meinst du?
Ja, ja. Also ihr redet ja auch mit Unternehmen.
Ja. Ja, also ich denke, die Unternehmen, die mehr People of Color haben, also mehr diverse sind, die ticken auch natürlich auch anders. Mhm. Jetzt gegenüber, ich möchte nicht diese Wörter sagen, aber so white oder männlich eher. Mhm. Und ich finde, Frauen tendieren auch dazu, so ein bisschen inklusiver zu sein. Mhm. Das ist meine persönliche Erfahrung. Und ich würde jetzt sagen, dass je diverser das Team ist, desto
bereit sind dafür, okay.
Auf jeden Fall, ja.
Okay. Ich fände es halt cool, wenn es auch mal andersrum wäre, so, weißt du?
Ja, ich weiß.
Diese Allies einfach, also es gibt ja welche, wie du genannt hast, habe ich auch ganz viele in meinem Umfeld, auch die mir Türen geöffnet haben.
Ja.
Und ich, deswegen glaube ich, dass es gerade wichtig ist.
Ja, also, auf jeden Fall.
Also ich bin auch voll anti-bashing oder sowas, sondern es ist wirklich so, wenn du das gleiche Mindset hast, und auch zuhörst und mitarbeitest und alles, dann welcome, so, ne?
Ja.
Aber es gibt ja meistens auch dieses Washing und da finde ich es immer schwierig. Ne?
Leider, ja.
Auch gerade als NGO muss man da ja vorsichtig sein.
Ja.
So, das ist auf jeden Fall, ja, nicht einfach, glaube ich.
Ja. Aber ich denke, dafür haben wir wirklich ein sehr großes Netzwerk. Mhm. Wir haben ja, also die Two Hearts Community wurde ja von 4 Co-Foundern gegründet, 3 türkischstammig Herkunft und ein koreanische Herkunft. Mhm. Und alle 4 sind super gut vernetzt auch. Mhm. Und so kam es auch dazu, dass Two Hearts auch gegründet wurde, weil sie den Bedarf gesehen haben. Sie waren selber, sie hatten auch genau dieselben Herausforderungen. Und durch dieses Netzwerk, durch Reichweite, sage ich mal, haben wir auch, sag ich mal, so eine Liste an Unternehmen, wo man auch sagen kann, okay, ja oder nein, ja, diese Qualität an diesen Values zu leben, weil es gibt ja sehr gute, viele auch Beispiele, wo es nicht der Fall ist, leider, genau, und da muss noch viel Arbeit getan werden.
Voll. Ja. Ich finde das mega, was ihr macht und ich bin auch happy, dass du gekommen bist, mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Ich hätte auf jeden Fall noch Lust, über ganz viele andere Themen zu sprechen, vor allem über dein Buch.
Ja, super, dass es aus einem Gespräch auch Ideen generiert werden. Ja. Aber tatsächlich hatte ich, weil ich liebe ja zu schreiben, also ich versuche auch so Journals zu führen und hatte ich auch ab und zu auch so geschrieben, ich muss irgendwie die Geschichte von Not Eat, Pray, Love irgendwann mal rausbringen.
Ja. Ja, nee, du hast mich auf jeden Fall inspiriert, weil ich war auch in so einem Moment so, ist eigentlich vielleicht jetzt so die Zeit, mal so 2 Jahre was ganz anderes zu machen oder nicht? Obwohl ich gerade sehr happy bin mit dem, was ich mache, aber es ist halt dieses Work-Life, weißt du? Also man ist eigentlich nur am Arbeiten gefühlt und obwohl es mir Spaß macht. Also es ist dieses, ich mache auch wie du, dein Yoga, das ist my Passion, dieser Podcast ist my Passion, mein Hauptberuf ist my Passion und trotzdem denke ich manchmal so, ah, so eine Insel mit schönem Wetter und Meer wäre schon ganz in Ordnung.
Ja, das ist eine schöne Vorstellung und so war das auch natürlich, aber dafür muss man auch so ein bisschen finanziell vorsorgen, also ein bisschen Reality-Check machen, aber why not? Das, ich denke, everyone deserves that, at least once in a lifetime und ich sag nur das. Also in diesen 2 Jahren, als ich unterwegs war, habe ich wahrscheinlich viel mehr gelernt als 9-to-5 in 10 Jahren. Mhm. Weil diese Ereignisse, einfach diese Flut an Experience, ja, ist einfach zu groß. Und ich denke, man entwickelt sich auch schnell auch weiter.
Ja. Wie alt warst du da, wenn ich fragen darf?
Oh, ich muss kurz überlegen. Ich denke, so 30, 31, genau. Yeah,
that's me.
Ja, yeah, okay. Genau. Nee, aber das bevor die Kids kommen, bevor das Ganze anfängt, sage ich dir, weil danach, forget it, das ist super schwer. Schwer, ja. Und du willst auch nicht. Ja, ich habe jetzt auch mit einer Freundin einen Retreat gebucht. Das erste Mal, wo ich dann wirklich von meinem Baby weg bin. Oh, ich werde wahrscheinlich am zweiten Tag schon wieder seine Bilder anschauen und weinen. Genau.
Das ist so heftig. Ich habe auch Freundinnen, die Babys haben, die sind richtig so, ja, ich war jetzt einen Tag weg, aber es geht eigentlich nicht. Also und früher wie so, lass in Urlaub, lass 2 Wochen, 3 Wochen
genau,
machen.
Das hat sich geändert.
Ja. Das ist schon krass. Ja. Aber auch schön. Es wäre ja langweilig, wenn wir nur immer ein Lebensstil hätten. Deswegen schön, wenn man sich dann irgendwann auch seine Familie aufbauen kann, neben dem, dass man happy ist mit dem, was man auf Arbeit macht.
Ja, grateful. Hashtag grateful.
Ja, genau.
Super, auch vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich sage immer, solche Podcasts, das fühlt sich wie eine Therapie an, weil dieses Gespräch einfach und keiner hatte mich tatsächlich bisher über meine Erfahrung aus Sowjetunion-Zeiten gefragt. Von daher ich habe so eingetaucht gerade und irgendwas passiert in mir gerade. Cool. Also vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass wir quatschen und dass wir uns nochmal sehen und uns unterhalten.
Und toll, dass du die Bühne auch bietest, den Frauen ihre Geschichten zu erzählen. Es ist super wichtig.
Es macht mir so viel Spaß. Ich lerne selber viel einfach dabei.
Super. Danke.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann folgt mir doch auf Instagram und Elnura müsst ihr halt eine Anfrage stellen, weil sie ja privat. Aber ihr könnt ihr auf LinkedIn folgen und verfolgen, was sie so alles macht mit Two Hearts. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn ihr den Podcast shared mit Family, Friends und so weiter und natürlich mir auch Feedback gibt. Bleibt gesund und grateful.
Bis dann, ciao.